Ich möchte Handschellen klicken hören, vorher gebe ich keine Ruhe. Das hat Peter Hane zu Beginn unserer Sendung gesagt. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika könnten jetzt tatsächlich Handschellen klicken. Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter der US-Gesundheitsbehörde NIAID hat sich schuldig bekannt. David Morans hat eingeräumt, absichtlich private E-Mail-Konten genutzt zu haben, um staatliche Unterlagen zu verbergen und Transparenzgesetze zu umgehen. Aufgedeckt wurde das von den Republikanern im Repräsentantenhaus, die eine Untersuchung zum Ursprung des Coronavirus durchführen. David Morans war Mitarbeiter an dem Institut, das Anthony Fauci geleitet hat. Über den Ursprung und die Gefährlichkeit von SARS-CoV-2 sprechen wir mit dem Arzt, Biochemiker und Mathematiker Dr. Jobst Landgrebe. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Golme.
Anthony Fauci in den USA und Professor Christian Drosten in Deutschland haben den Laborursprung ja zunächst als Verschwörungstheorie abgetan. Mittlerweile hat sich der Wind aber gedreht. Wie wahrscheinlich ist die Labortheorie aus Ihrer Sicht?
Biochemisch gesehen kann man das nicht hundertprozentig entscheiden. Da habe ich auch immer mich so geäußert, dass es nicht ganz sicher ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich die Daten anschaut, ist doch recht hoch, dass ein Laborursprung korrekt ist. Und jetzt scheint sich das ja auch politisch zu bestätigen. Insofern würde ich jetzt den Laborursprung als gesichert ansehen.
Ein Artikel von Ihnen steht heute auf der Titelseite der Jungfreiheit. Darin vertreten Sie die Auffassung, dass die Herkunft des Virus nicht so entscheidend ist wie die Antwort auf das Virus. Wie meinen Sie das?
Naja, also das Virus ist ja wahrscheinlich durch Gain of Function an anderen Beta-Coronaviri, der wahrscheinlich an SARS-CoV-1 entstanden. Man hat also sozusagen Mutationen an dem Virus provoziert und durchgeführt, bis man ein Virus bekommen hat, was andere Eigenschaften hat. Und was dabei rausgekommen ist, ist ein Virus, das deutlich infektiöser ist als SARS-CoV-1. Man erinnert sich daran, dass SARS-CoV-1 um 2010 ja aufgetaucht ist, aber es niemals geschafft hat, sich weltweit zu verbreiten, weil seine Infektiosität einfach zu gering war. Und SARS-CoV-2 hat eben eine viel höhere Infektiosität. Deswegen konnte es nach seiner Freisetzung dann eben auch die ganze Welt infizieren, also einmal rund um den Globus gehen. Aber diese Gain-of-Function-Forschung hat es eben nicht virulenter, also nicht gefährlicher gemacht. Und deswegen ist das Entscheidende eben zu betrachten, warum hat man eigentlich so gehandelt, obwohl das Virus zwar infektiös war, aber eben nicht gefährlich?
Die Aussage damals ist ja gewesen, dass durch die hohe Infektiosität die Gefahr von Überlastung der Intensivstation und auch schweren Verläufen einfach größer ist, dadurch, dass die Fallzahlen höher sind.
Naja, wenn sich eben eine Bevölkerung mit einem Virus, das eben ziemlich infektiös ist, infiziert, dann wird die Bevölkerung durchseucht. Und das erleben wir ständig. Also ganz, ganz viele Viren, denen wir begegnen in der Natur, haben eben diese Eigenschaft, sehr infektiös zu sein. Zum Beispiel die Grippeviren alle paar Jahre akkumulieren die so viele Mutationen, dass sie eben auch hochinfektiös wird und dann die Bevölkerung durchseuchen. Und dann sterben halt Menschen. Und zwar die, die eben altersschwach sind oder ein Immundefizienzsyndrom haben. Bei diesen Menschen ist eben das Sterben an dem Virus eine natürliche Todesursache. Und das kennen wir, das passiert alle paar Jahre, gibt es solche Wellen von viralen Erkrankungen und sowas war das eben auch. Und dass das künstlich erzeugt wurde, spielt eben dafür keine Rolle, wie gefährlich das ist, jedenfalls nicht in diesem Fall. Und da eben die Virulenz nicht höher war, war die Quote der an der Infektion Verstorbenen dreimal so niedrig wie bei der letzten Epidemie mit einem Grippeerreger von 2017, 2018. Und daher gab es eigentlich keinen Grund zur Aufregung, weil es eben dreimal weniger letal war als diese Grippe von 2017, 2018.
Der ehemalige Bundesgesundheitsminister, der Deutsche, Karl Lauterbach, hat am Mittwochabend getwittert: Schlechte Nachricht, Long-Covid verursacht Energiedefizite im Gehirn. Die nachträglich oft kritisierte Corona-Politik hat viele dieser Fälle verhindert. Wie bewerten Sie diese These, dass sowohl Impfung als auch Maßnahmen massiv Krankheits- und Todesfälle verhindert haben?
Also, da die Infektionsfatalitätsrate von SARS-CoV-2 so gering ist, wie etwa die des Rhinovirus, des gemeinen Schnupfenvirus, etwas höher vielleicht, aber nicht viel, hat man dann, nachdem man also das nicht mehr funktioniert hat, Menschen damit Angst zu machen, dann angefangen zu sagen, ja, aber es erzeugt ganz schlimme Langzeitfolgen. Nun ist es aber so, dass alle respiratorischen Viren mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit Langzeitfolgen erzeugen, die auch ein komplexes Syndromspektrum haben. Das sind aber eben nur jeder 10.000. bis jeder 30.000. Patient Infizierte. Und das gibt es bei Covid auch, das ist aber so extrem selten, dass es nicht der Rede wert ist. Die anderen Long-Covid-Fälle, die so häufig sind, sind keine Long-Covid-Fälle, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit Impfgeschädigte. Insofern halte ich von Herrn Lauterbachs These gar nichts. Und da die Impfstoffe pharmakologisch keine prophylaktische Wirkung haben, sondern gar keine Impfstoffe sind, sondern nur Immunisierungsstoffe, muss man auch sagen, dass sie überhaupt nichts bewirkt haben und auch die wenigen Long-Covid-Fälle, die es tatsächlich gibt, auch gar nicht hätten verhindern können.
Das, was Sie jetzt sagen, war ja auch in den Jahren 2020 zumindest hörbar, wenn man es genau gelesen hat. Also Anthony Fauci hat sich mehrfach unterschiedlich geäußert über die Gefährlichkeit des Virus, ebenso Professor Christian Drosten in Deutschland. Warum hat man dann trotzdem so eine harte Maßnahmenkampagne mit Lockdowns und dann auch Maskenpflicht gefahren, wenn man es auch hätte anders wissen können?
Also die führenden Gestalten wussten alle, dass das medizinisch unsinnig war. Da bin ich mir ganz sicher, weil man das schon im Studium lernt, zumindest früher gelernt hat. Ich weiß nicht, wie das jetzt verändert worden ist. Ich unterrichte jetzt nicht Medizin, aber das hat man früher im Studium gelernt, dass man respiratorische Viren durch solche Maßnahmen nicht aufhalten kann. Das wussten die auch. Das hatte politische Gründe, warum man das gemacht hat. Welche das genau sind, das müssen Historiker herausfinden oder Juristen, indem sie in die Archive gucken und das dann auseinandernehmen. Dann wird man die Wahrheit erfahren. Das kann ich als Biochemiker leider nicht beurteilen. Das hatte mit Sicherheit keinerlei medizinischen Gründe.
Wir können aber trotzdem weiterdenken und Thesen diskutieren. Beispiel: Diese harten Maßnahmen mussten der Bevölkerung erst klar machen, wie schlimm es ist und sie auch finanziell unter Druck setzen, damit dann die Option zur Rettung angeboten werden konnte, nämlich die Impfkampagne. Braucht es also so harte Maßnahmen, um dann eine Impfkampagne durchziehen zu können?
Also wenn man sich die gescheiterten Impfkampagnen gegen zum Beispiel Vogelgrippe oder Schweinegrippe 10 Jahre vor Covid anguckt, dann hat man sicherlich aus Sicht der Impfbefürworter und besonders der Nukleinsäure-Impfbefürworter überlegt, dass es besser ist, wenn man erstmal eine Kampagne durchzieht, die die Menschen auf die Impfung vorbereitet und ihnen die Impfung dann als Erlösung erscheinen lassen. Insofern halte ich diese Hypothese für plausibel, beweisen kann man sie aber Stand heute leider nicht.
Wie sehen Sie rückblickend diese Impfkampagne? Haben die mRNA-Produkte sich da bewährt?
Die mRNA-Produkte waren kontraindiziert für die Anwendung im Menschen. Man hätte die niemals geben dürfen. Die haben Millionen Menschen getötet, wahrscheinlich mehr als Dutzende von Millionen Frauen unfruchtbar gemacht oder die Fruchtbarkeit stark beschränkt und Hunderte von Millionen Menschen chronisch krank gemacht, ohne irgendwelchen Nutzen auf der Gegenseite zu zeigen. Insofern war das das größte Medizinverbrechen aller Zeiten.
Das sind natürlich drastische Äußerungen, müssten wir uns bei Zeiten nochmal Stück für Stück anschauen, haben wir auch schon zum Teil miteinander gemacht. Aber wenn wir uns die entscheidenden Akteure damals angeschaut haben, haben die ja öffentlich Hoffnung in diese Kampagne gesetzt. Politiker, aber auch Behörden, Medien und Wissenschaftler. Wie kam das dazu, dass die im Dezember 2020, Januar 2021 so überzeugt davon waren?
Also Leute wie ich und auch viele andere haben ja damals schon sehr stark gewarnt. Erstens wegen der Ungeeignetheit des Antigens, weil wir aus dem SARS-CoV-1-Impfstoffentwicklung wussten, dass das Spike-Protein toxisch ist und der Impfstoff ungeeignet ist. Deswegen wurde ja die SARS-CoV-1-Impfstudie bei GlaxoSmithKline-Bechem oder GlaxoSmithKline rund um 2010 war das ungefähr abgebrochen. Das wäre, wussten wir das. Und wir hatten auch große Bedenken gegen die Verwendung von Nukleinsäuren, da diese ja dazu führen, dass körpereigene Zellen das toxische Protein produzieren und dann zerstört werden vom Immunsystem, was dann eben zu den ganzen Schäden führt. Das heißt, wir, die Gegner, hatten sehr gute Argumente. Die Befürworter hatten entweder keine Ahnung, wie die ganzen Politiker, wahrscheinlich inklusive Herrn Lauterbach, der zwar Mediziner ist, aber die Details nicht so richtig kennt, weil er kein wissenschaftlich tätiger Mediziner ist. Oder sie haben böswillig gehandelt, wenn sie es wussten.
Es gibt unterschiedliche Thesen auf dem Markt, warum man das gemacht hat, abgesehen jetzt davon, dass man Leben retten wollte. Milliardengewinne für die Akteure, für die Konzerne, Aktionäre, dann Bevölkerungsreduktion, ganz heftig, aber auch Laborexperiment, um diese neuartigen Impfstoffe an Millionen und sogar Milliarden Probanden auszuprobieren. Wo beginnt da die Spekulation und wofür haben Sie am ehesten Beweise?
Wie gesagt, die politische Motivation, die kann ich eben nicht beurteilen. Dafür braucht man eben entweder Gerichtsprozesse, die das alles freiklagen und die Daten dafür zugänglich machen, oder später, falls das misslingt, braucht man Historiker, die das aufarbeiten. Was ich nur sagen kann, ist, dass diese massenhafte Verimpfung von nukleinsäurebasierten Immunisierungsmitteln insgesamt lange Zeit als positiv empfunden wurde und dazu geführt hat, dass diese mRNA-Plattform als therapeutische Plattform etabliert wurde und auch bis heute etabliert ist. Bis heute sind ja diese nukleinsäurebasierten Impfstoffe noch nicht verboten worden, was dringend erforderlich wäre. Und bis heute wird ja weiter an nukleinsäurebasierten Immunisierungsmitteln geforscht, zum Beispiel in der Krebsforschung. Und sicherlich hat diese ganze, in Anführungszeichen, Corona-Pandemie dazu geführt, eine Plattform, die eigentlich meiner Ansicht nach biologisch oder biotechnisch zum Scheitern verurteilt war, zum Durchbruch zu verhelfen. Das kann man sicherlich festhalten.
Das eigentliche Ziel war ja eben, spezialisierte Krebstherapien anzubieten. Gestern wurde bekannt, dass die Firmen Merck und Moderna Fortschritte beim Kampf gegen Hautkrebs erzielt haben sollen. Wie schätzen Sie diese Fortschritte ein?
Naja, das Immunisierungsmittel, was sie verwendet haben, das ist ein Mix von mRNAs, die unterschiedliche Krebsantigene produzieren. Krebsantigene sind Proteine, die nur von Krebszellen produziert werden. Die Hoffnung ist, dass Zellen, die von dieser mRNA transfiziert werden, dass diese Zellen dann diese Proteine herstellen. Dadurch, dass das Immunsystem lernt, diese Proteine zu erkennen und dann auch die produzierenden Zellen, aber auch die Krebszellen zerstört. Das ist das Prinzip, das man seit 20 Jahren ausprobiert, mit praktisch keinem Erfolg. Ich habe mir die Daten von Merck Moderna zur Substanz angeguckt. Die veröffentlichten Daten zeigen nur eine Reduktion beim Surrogatparameter RFS. Das heißt symptomfreies Überleben, aber keine Verlängerung des Überlebens. Angeblich soll jetzt die Phase 3, die jetzt abgeschlossen ist, auch eine Verbesserung des Overall Survival zeigen. Aber die genaue Quantifizierung wurde noch nicht bekannt gegeben. Und zwar ist die Studie so aufgebaut, dass die mRNA-Impfstoff zusammen mit einem anderen Krebsmedikament gegeben wird im Vergleich zum Krebsmedikament alleine. Und meiner Ansicht nach, die Effekte werden sehr, sehr klein sein. Die werden vielleicht im Wochen- oder Monatsbereich liegen. Aber die Patienten müssen eben auch sehr harte Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Und das ist eben eine Third- oder Fourth-Line-Therapy, die eben gegeben wird, wenn man schon viele Therapien hinter sich bekommen hat. Das ist eben die Art, wie heute onkologische Forschung gemacht wird. Das ist meiner Ansicht nach ethisch vertretbar, das zu machen. Aber ein riesiger medizinischer Durchbruch ist das nicht.
Der ehemalige Mitarbeiter von Anthony Fauci ist also geständig. Laut Welt drohen ihm bis zu 5 Jahre Haft. Rechnen Sie damit, dass auch in Deutschland, Österreich oder der Schweiz eines Tages Handschellen klicken?
Das hängt ganz einfach davon ab, wie die Machtverhältnisse sind und was man in der Lage sein wird nachzuweisen. Meiner Ansicht nach muss angesichts der Größe dieses Verbrechens dringend auch Strafe erfolgen, weil eben Verbrechen ohne Strafe menschliche Gesellschaften zersetzt.
Sagt Dr. Jobst Landgrebe. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Herr Golme.
In den USA läuft also die Corona-Aufarbeitung, im Kontrafunk natürlich auch. Wir haben in den vergangenen Jahren wichtige und entscheidende Interviews zu diesem Thema geführt und auch dokumentiert und daraus ist auch ein Buch entstanden. Corona, war da was? Das ist ein richtiges Nachschlagewerk gegen das Vergessen und für die Aufklärung des Corona-Unrechts. Corona, war da was? Bekommen Sie natürlich bei uns im Kontrafunk-Shop unter shop.kontrafunk.radio. Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell. Mein Name ist Benjamin Golme. Vielen Dank für Ihr Interesse.